Während ihr in eurer Bibel oder in dem Handy den Text sucht, der im 2. Samuel Kapitel 12 noch einmal steht, den ersten Teil haben wir letzten Sonntag schon gelesen und wir gehen weiter mit Vers 15, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ihr habt Zeit, die Bibelstelle aufzuschlagen. Wir wollten zum Angeln an den Sielsee. Das Patent hatten wir ordnungsgemäß gekauft. Das Rechtliche war geklärt. Da waren wir auf der Suche nach einem Parkplatz in der Nähe unseres verheißungsvollsten Angelplatzes. In unseren Wunschvorstellungen sahen wir schon sehr, sehr große und viele Fische. Das Problem war, es gab dort keine Parkplätze, nur private. Und als wir am Ziel angekommen waren, fuhr ich ganz, ganz langsam mit dem Auto vorbei und machte mir Sorgen, weil keine Parkplätze da sind. Als ich vorbeigefahren war an dieser Gelegenheit, wo private Parkplätze waren, sah ich plötzlich eine rechtliche Lücke. Von der Seite, die man von hinten sah, war keine Verbotstafel geschrieben. Und ich habe gedacht, wenn ich hier mein Auto abstelle, vergehe ich mich nicht. Es war auch kein Auto auf dem Platz und es hatte mindestens 20 Plätze. Wir waren beim Angeln und plötzlich höre ich eine erboste und laute Stimme. Gehört Ihnen der Renault? Und ich wusste sofort, was es geschellt hat. Das muss der Besitzer des Parkplatzes sein, dachte ich im ersten Moment. Und ich habe meine Angel abgelegt, obwohl die Fische gerade wunderbar gebissen haben. Wir hatten 12 Fische gefangen. Und ich ging den Gang nach Canossa wieder den Hang hinauf bis zum Parkplatz und da stand dieser Mann und es war mir gar nicht wohl. Ich habe versucht, eine Ausflucht zu nehmen und habe gesagt, ich bin von hinten her gefahren, da war kein Parkverbot. Und er hatte gesagt, das sagen alle. Und ich habe mich ertappt gefühlt. Und ich konnte nichts mehr anderes sagen, als es stimmt. Ich hätte es schon gewusst, weil vorne steht ja eine Parkverbotstafel. Ich habe gemerkt, wie die Ausflüchte in einem einzigen Moment zu Staub zerfallen und man nichts mehr sagen kann und nur noch schuldig ist. Ich habe dann mich entschuldigt, war froh, dass er nicht wusste, dass ich Pfarrer bin. Ich hoffe es wenigstens. Und dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt den Schlüssel und ich stelle das Auto weiter weg. Ich wusste, einen Kilometer weiter hat es Möglichkeit zu parken, dann laufe ich den Kilometer halt zurück. Irgendwie habe ich ihm wahrscheinlich leid getan. Er hat mir dann trotzdem erlaubt, das Auto stehen zu lassen, hat mir die Hand gegeben und gesagt, nächstes Mal fragst du. Und ich habe versprochen, ja, nächstes Mal frage ich. Und jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle vorbeifahre, am Sielsee, ist schon eine Weile her, dann erinnert mich diese Stelle und die Geschichte. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde nie mehr auf diesem Platz und nie mehr auf einem anderen Platz, ohne zu fragen, parkieren. Und ich laufe lieber einen Kilometer, wenn es nötig ist. Ein gerechtes Urteil, das man hört, macht einen schuldig. Es macht einem bewusst, dass man schuldig ist. Schuldig war man schon vorher. Aber man hat das irgendwie nicht gespürt. Man war fröhlich beim Angeln und hat sich über den Segen Gottes gefreut, der anbeißt. Ich lese uns jetzt die Geschichte, wie sie weitergeht, nachdem Nathan, der Prophet, bei David war und Gerichtsverhandlung war. Nathan war sozusagen der Staatsanwalt Gottes. Er kam zu David und überführte ihn von der Schuld. Und heute geht es darum, Umkehr und Neuanfang. Wie geht es nach diesem Moment, wo man merkt, ich bin schuldig? Wie geht es da weiter? Was erzählt uns die Geschichte von David? Und was erzählt uns diese Geschichte auch über das Evangelium von Jesus? Das ist unser Thema heute. Und wir lesen miteinander, wenn ihr selber in eurer Übersetzung lesen wollt, könnt ihr das tun. Ich habe hier den Wortlaut der neuen evangelistischen Übersetzung. Dann ging Nathan nach Hause. Jahwe ließ das Kind, dass Urias Frau David geboren hatte, schwer krank werden. David suchte Gott um des Jungen willen und hielt ein strenges Fasten. Wenn er zum Schlafen heimkam, legte er sich auf den nackten Boden. Die Ältesten seines Hofes versuchten ihn zum Aufstehen zu bewegen, aber er ließ es nicht zu und aß auch nicht mit ihnen. Am 7. Tag starb das Kind. Davids Diener wagten es nicht, ihm zu sagen, dass das Kind tot war. Schon als das Kind noch lebte, sagten sie zueinander, hat er nicht auf uns gehört. Wie können wir ihm jetzt sagen, dass das Kind tot ist? Er würde Unheil anrichten. Als David merkte, dass seine Diener miteinander flüsterten, wurde ihm klar, dass das Kind tot war. Er fragte sie, ist es tot? Ja, erwiderten sie. Da stand David vom Boden auf, wusch und salbte sich und zog frische Kleidung an. Dann ging er ins Haus Jahwes und warf sich nieder. Wieder in sein Haus zurückgekehrt, ließ er es sich etwas zu essen bringen. Da fragten seine Diener ihn, was machst du da für eine Sache? Als das Kind noch lebte, hast du gefastet und geweint. Doch nun, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst. Da sagte er, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht wird Jahwe mir gnädig sein und lässt es am Leben. Aber jetzt ist es tot. Wozu soll ich dann noch fasten? Kann ich es damit etwa zurückbringen? Ich werde ihm einmal nachfolgen, aber zu mir kommt es nicht wieder zurück. David tröstete seine Frau Bathseba. Er schlief mit ihr und sie bekam wieder einen Sohn, den er Salomo nannte. Jahwe liebte ihn. Deshalb schickte er den Propheten Nathan zu David und ließ dem Jungen den Namen Jedidia geben, Liebling Jahwes. Ich habe ein Bild mitgebracht, das uns begleiten wird während dieser ganzen Predigt. Ihr seht im Hintergrund einen Gerichtssaal. Es ist aus einem Film. Ich habe früher sehr gerne John Grisham gelesen. Und wenn ich einen in die Finger bekomme, tue ich es immer noch gern, obwohl ich schon viele kenne von ihm. Sein Thema ist Gericht. Rechtsanwälte, Richter. Und er malt ein Bild von Gerechtigkeit, das uns hier in dieser Geschichte hilft. Deswegen habe ich das Bild und ich lasse das stehen. An einem Gerichtsanlass hat es immer einen Angeklagten, einen Schuldigen. Es hat immer einen Ankläger. Es hat einen Richter, der Recht spricht, und es hat einen Verteidiger, der sich einsetzt für den Angeklagten. Diese vier Rollen sind immer da. Dann hat es noch Zuschauer und Beamtete und Polizisten. David hat diesen Gerichtssaal mit Nathan erlebt. Und wir blenden ganz kurz zurück in die letzte Geschichte, die wir letzten Sonntag hatten. Gott urteilt gerecht über Sünde. Und das bedeutet, David war der Angeklagte Gottes. Und so ist jeder von uns ein Angeklagter Gottes, wenn er Sünde tut. Diese Rolle ist fix. Gott wird nie der Angeklagte sein. Gott ist immer der Richter. Nathan wird geschickt und er ist, ich habe es gesagt, wie der Staatsanwalt Gottes. Er geht und hat den Auftrag, David zu überzeugen, dass er schuldig ist. Denn David hat es nicht gemerkt. Nathan erzählt das Fallbeispiel. Ich bin immer mehr überzeugt, dass Nathan nicht eine Geschichte einfach erzählt hat, eine Gleichnisgeschichte. Und David wusste, jetzt erzählt mir Nathan ein Gleichnis. Nein, David hat wahrscheinlich gedacht, Nathan schildert ihm einen Fall, den es gab. Und er hat reagiert wie der Richter, der König. Er hat recht gesprochen. Er hat gesagt, dieser Mann ist des Todes und mindestens vierfach erstattet er das gestohlene und geraubte und gemordete Lamm zurück. Punkt. Also er hat als Richter funktioniert. Und dann hat Nathan den Auftrag von Gott und sagt, du bist der Mann. Das hatten wir letztes Mal. Und die ganze Aussage, die David als Richter traf, kommt auf ihn zurück. Und er fühlt sich sehr schlecht. Genau an dieser Stelle passiert etwas ganz, ganz Wesentliches, das nicht beschrieben steht in der Bibel. Nur mit einem Satz. David sagte anschließend an diese Urteilsverkündigung von Nathan, ich habe gesündigt vor Gott. Was nicht beschrieben steht, ist, wie David zu diesem Satz kam. Was eigentlich passierte, als er überführt wurde, wie er sich fühlte, was alles in ihm vorging, das ist nur im Ergebnis sichtbar. Aber die Geschichte, die wir hier heute haben, lässt einiges rückschließen, was David innerlich durchgemacht hat und was echte Umkehr bedeutet und was Neuanfang bedeutet. Ich habe hier den ersten Gedanken geschrieben. Umkehr beginnt mit Gottes gerechtem Urteil. Ich habe bewusst nicht geschrieben mit der Einsicht. Denn vor der Einsicht kommt das, was Gott tut. Und wenn er Menschen rettet, dann gehört auch das Überzeugtwerden von Schuld mit dazu. Das gehört zu Gottes Plan. Jesus hat nie ausgeschlossen in seiner Predigt, dass es das Thema Sünde gibt. Und er hat den Johannes, den Täufer, der nur Sünde angeprangert hat, von morgens bis abends und gesagt hat, kommt und lasst euch diese Sünde abwaschen, lasst euch taufen im Jordan als Zeichen dafür, dass ihr umkehrt. Diesen Johannes hat Jesus bestätigt und gesagt, ich predige das Gleiche, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Anklage, die der Staatsanwalt Nathan vor David bringt, hat zwei sehr, sehr stoßende Elemente. Für Bibelleser und Geschichtenliebhaber ist das ein Stolperstein. David wird angekündigt, dass er in seiner Familie Ähnliches erleben wird, wie er Unheil angerichtet hat. Ganz konkret. Eigene Vertraute werden ihn ins Unglück stürzen. Er wird seine Frauen in ähnlicher Weise verlieren, wie der Uriah seine Frau verloren hat an einen anderen. Und es wird gewaltsame Tode in der Familie Davids geben. Aber noch viel mehr getroffen hat David der letzte Satz, den David vor seinem Nachhausegehen gesagt hat. Nathan sagt, du hast Gott in Verruf gebracht mit dem, was du getan hast und darum wird das Kind, das Bathseba und du erwarten, sterben. Die ersten Teile hätte David noch in die Zukunft schieben können und sagen, im Moment ist es noch nicht so, ich werde mich dann befassen damit, wenn es soweit ist. Aber Nathan geht nach Hause und David ist sofort betroffen von seinem sterbenskranken Baby. Nicht wenige, die die Bibel lesen, werden an dieser Stelle anhalten zu lesen und zu fragen und werden die Frage stellen, warum lässt Gott ein unschuldiges Baby als Folge für die Sünde von David sterben? Warum? David hat doch gesündigt, nicht das Kind. Ich lasse diese Frage vorerst einmal stehen. Wir kommen aber etwas später darauf zurück. Wir gehen zum zweiten Gedanken, zur zweiten Beobachtung in dieser Geschichte. Umkehr bedeutet mit Gottes gerechten Urteil innerlich völlig übereinstimmen. Das ist das, was in diesem Moment zwischen dem letzten Wort von Nathan und dem Satz von David, ich habe gesündigt vor Gott, eigentlich geschehen ist. Es war nicht nur Nathan und David, die hier ein Gespräch geführt hatten. Nein, David hat gemerkt, Gott spricht jetzt mit mir. Denn in seiner Antwort sagt er, ich habe vor Gott gesündigt, nicht vor Nathan. Ich habe vor Gott gesündigt. Die Geschichte war so, David hat ein Urteil gefällt und hat bewiesen, dass er in einem solchen Fall, ganz ähnlich seinem Fall, Recht sprechen kann. Er weiß, was Recht ist und er hat das Recht gesprochen. Und jetzt, wo das Urteil auf ihn zurückkommt und die Anklage ihm gilt, ist er in Zugzwang. Was tut er jetzt? Sagt er, ja, so wie ich vorher in dieser Geschichte klar gesagt habe, das ist Sünde, das ist falsch, der hat den Tod verdient. Der muss vierfach wiedererstatten. So sollte ich das auf mich auch anwenden, so gilt das auf mich auch. Das ist die eine Möglichkeit. Er hätte vielleicht auch versuchen können, die Anklage abzuschwächen. Immerhin hat Nathan, ein Mensch, das gesagt. Und er hätte vielleicht Fehler gewusst von Nathan. Aber du, Nathan, du stehst hier vor mir und du willst mich berichtigen. Mich hat Gott gesegnet. Ich bin ein Sieger über Goliath gewesen. Mir hat Gott das Königtum anvertraut. Er hätte seine Macht ausspielen können und sagen können, Diener, Nathan, raus. Er hätte sogar noch stärker reagieren können. Diener, Nathan, in den Kerker. Oder noch stärker, Diener, Nathan, einen Kopf kürzer. Das wäre möglich gewesen für einen König. Es wäre. Bisher, bis zu diesem Gespräch mit Nathan, hat David das auch so gemacht. Er hat die Schuld nicht erkannt und er hat das, was an Schuld vielleicht im Gespür da war, bewusst vertuscht. Nichts anderes hat er gemacht, als er dieses Dokument an den Heerführer vor der Stadt Rabba geschickt hat. Wisst ihr noch, was dort drin stand? Es tut mir leid, der Kampf ist so streng und ab und zu trifft es diesen, ab und zu trifft es jenen. Lasst euch nicht vergraulen und nehmt die Stadt doch ein. Das ist eine Geschichtsfälschung gewesen, eindeutig. Solche Briefe wurden aufbewahrt in der Chronik des Königs und niemand wusste, dass David den Uriah an die Front gestellt hat. Das war nicht im Brief. Die Mächtigen schreiben immer die Geschichte um, so wie sie wollen. Ich habe kürzlich gelesen, dass ein noch lebender Politiker, der heute in den Schlagzeilen steht, sich darauf berufen hat, dass er gesagt hat, wer redet denn heute noch vom Holocaust? Die Leute vergessen das. Und so werden sie auch vergessen, was ich tue. Stand nicht im Text, aber ist die logische Folge davon. David sagt nur, ich habe gesündigt vor Gott. Und an diesem Ergebnis sehen wir, dass er keinen einzigen Einwand gegenüber Nathan und gegenüber Gott, der dahinter stand, gemacht hat. Er hat sich vollkommen deckungsgleich mit Gottes Urteil erklärt. Ich zeige euch, was hinter diesem Wort, es ist hier das griechische Wort, im Hebräischen ist es ähnlich. Das griechische Wort für bekennen oder Schuld bekennen heißt homologeo. Homo, das kennen wir, das heißt gleich, gleichartig oder deckungsgleich. Und Logeo, das kennen wir von Logos und von Logie, das hat mit Wort zu tun, mit Reden. Ganz wörtlich übersetzt heißt Homologeo dasselbe sagen, das Gleiche sagen. David hat sich angeschlossen an das Urteil Gottes und hat gesagt, ich sehe es genau gleich. Ich bin schuldig. Ich trete aus mir heraus und ich bestätige, dieser David ist genau so schuldig, wie Gott es sagt. Das war der erste Schritt seiner Umkehr. Er hat seine Rolle als Schuldiger angenommen. Nur das war ihm angemessen in diesem Moment. Wir haben vorher durchgespielt, er hätte seine Rolle als Mächtiger missbrauchen können. Er hätte auch zurückfragen können, jetzt kommen wir wieder auf die Frage, ja Gott, ist denn das gerecht, wenn jetzt mein Sohn stirbt? Lass mich sterben, aber lass nicht meinen Sohn sterben. Das war sicher das Gefühl von David. Darum lag er eine Woche lang auf dem Boden, weil er wusste, eigentlich bin ich verantwortlich und ein anderer stirbt für mich. Aber David widerspricht nicht einmal dieser Strafe, die Gott ihm auferlegt. Nicht einmal diese. Er akzeptiert, dass Gott sagt, dein Sohn wird krank und er wird sterben. Es ist ein Zeichen, dass Gott in ihm etwas bewegt hat und dass David, wie es hier steht, ein gleiches Urteil über sich gefällt hat und nicht über dieses Urteil hinausging. Wir gehen zum nächsten Gedanken. David reagiert doch auf die Ansage, dass sein Sohn stirbt. Und ich nehme an, es ist wirklich das der Ausschlag für diese Woche, die David so verbringt, wie es in der Bibel beschrieben steht. Nur diese Information, dass sein Baby jetzt stirbt. Ich erzähle euch eine andere Geschichte, die ist wahr. Es ist ein Börsenmakler, der ans Rednerpult tritt. Er soll als Finanzfachmann in einer größeren Freikirche in der Schweiz gewählt werden und bestätigt werden. Und man erwartet, wenn er jetzt ans Pult tritt, dass er erklärt, was er alles auf dem Kasten hat und finanziell regeln möchte in diesem Gemeindeverband. Als er zu erzählen beginnt, sind sehr viele sehr überrascht. Er erzählt seine persönliche Geschichte. Und er beginnt dort, wo er am höchsten Punkt seines Erfolgs war, an der Börse. Und wie bei ihm die Zehntausende und die Hunderttausende geflossen sind. Und viel von dem Überfluss in seine eigene Kasse ging und er sich eine Villa und tolle Autos und alle teuren Hobbys leisten konnte. Und dann hat er erzählt, wie das Geld ihn negativ verändert hat. Dass er ein stolzer und selbstverliebter Börsenmakler geworden sei. Bis er eines Tages durch eine Fehlspekulation alles verloren hat. Alles. Ein kompletter Crash. Eigenes Haus weg. Schulden. Andere geschädigt mit Schulden, die er nie zurückbezahlen konnte. Anleger, die ihm vertraut haben. Er hätte sagen können, nun, das gehört zu meinem Job als Börsenmakler, dass ich Risiken eingehe und jetzt ist es halt mal schiefgegangen. Das müssen alle wissen. Das wissen alle, wenn sie einen Aktienfonds unterschreiben und ihr Geld investieren. Für diesen Mann war es etwas mehr. Er hat Gott vor sich gesehen und gehört und hat das als Ruf zur Umkehr verstanden, dass er auf dem falschen Dampfer ist und dass Gott in Form von Geld kein Gott ist, sondern ein Götze. Er hat wieder ganz kleine Brötchen begonnen zu backen, hat in einer Mietwohnung gelebt, hat sein Geld als Angestellter verdient, wo er vorher selbstständig unterwegs war. Und Gott hat ihm einen Neuanfang geschenkt. In einer sehr kleinen Provinzgemeinde in der Schweiz hat er begonnen mitzuarbeiten. Und man hat gemerkt, dass sein Glaube und sein Neuanfang echt war. Und nirgends kann man das besser als in einer ganz kleinen Provinzgemeinde, wo nichts mehr zählt vom großen Schein von Zürich. Er wurde dann angefragt, weil man gemerkt hat, er ist wirklich ein fähiger Mann, der noch viel dazugelernt hat durch diesen Crash. Und eigentlich der ideale Mann ist für große finanzielle Verantwortung. Erstaunlicherweise. Und so kam er an den Schluss seiner Vorstellungsrede und hat gesagt, warum erzähle ich euch das alles? Ich weiß, es ziemt sich nicht für eine Wahl, dass man eine solche Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, ich weiß noch, es ist mir mit den Worten in Erinnerung geblieben. Ich sage das, weil Gott die Ehre gehört, wenn ich wieder etwas machen kann. Weil es nicht mein Verdienst ist. Ich hätte alles versaut. Aber Gott hat mir eine neue Chance gegeben. Ich war selber Stimmberechtigter an dieser Sitzung. Den Namen sage ich euch nicht, könnt ihr selber googeln. Es hat mich tief bewegt, diesen Mann später noch etwas besser kennenzulernen. Diese Haltung, die er hatte, und das hat mich an die Geschichte von David erinnert. David hat im Moment, wo er merkte, er war schuldig, diese Rolle als Schuldiger angenommen, aber er hat noch mehr getan. Und das lesen wir jetzt hier. Er hat getrauert über das, was kaputt ging durch seinen Fehler. Und etwas Zweites, das kommen wir als nächsten Punkt darauf, er hat Gott gesucht. Er hat Flucht nach vorn gemacht und ist nicht stehen geblieben in der Schuld und ist depressiv geworden, hat sich selber umgebracht, wie die zu Recht am Hof vermutet hatten, dass das passieren könnte. Jetzt ist der David völlig verzweifelt, jetzt ist sein Sohn gestorben, jetzt denkt er, Gott ist ganz gegen ihn, jetzt gibt er sich die Klinge. So wie Saul. Aber David reagiert völlig anders. Die Geschichte ist so konträr zu der Geschichte von Saul. Als das Kind gestorben war, steht David auf und isst und trinkt, macht sich schön. Alles, was Trauer beinhaltet, ist hier gebrochen. Essen, sich schön machen, in den Tempel gehen, Gott anzubeten. David hat diesen Weg gewählt. Und man hat ihn gefragt, warum machst du das? Wir kommen nicht raus. Als dein Sohn noch lebte, hast du vorgezogene Trauer gemacht, wie wenn er tot wäre. Da war er ja noch am Leben. Und jetzt, wo er stirbt, wo er tot ist, tust du so, als ob alles gut sei. So wirkte das für die anderen. Davids Trauer war viel, viel mehr als der Verlust des toten Babys. Und das möchte ich hier mit diesem Punkt herausstreichen. David hat getrauert über die Sünde. Er hat getrauert über das, was die Sünde in seinem Leben zerstört hat und was sogar im Leben seines Sohnes jetzt zerstörerisch den Tod bringt. Und das ist die Stelle, wo wir noch einmal die Frage aufrollen, warum tut Gott das hier? Ich bin ein Mensch und ich kann es letztlich nicht beantworten. Gott hat entschieden, dass der Tod des Sohnes von David und Bathseba die angemessene Strafe ist, die David braucht. Wir lesen das nicht in der Bibel als ein Gesetz, dass es heißt, wenn jemand eine Sünde tut, wird immer sein Sohn sterben. Das steht nicht in der Bibel. Aber hier hat Gott es durch Nathan gesagt. Wir wissen nur etwas. Wir wissen, was dieses Urteil bei David ausgelöst hat. Es hat ihn tatsächlich zur Trauer geführt über all das, was er falsch gemacht hat. Und wenn wir das nur in dieser Geschichte sehen würden, wäre es zu wenig. Die Geschichte von David geht weiter und es kommt alles in Erfüllung, was Nathan sagt. Sein eigener Sohn, Absalom, wird zum Verräter und fast Mörder an seinem Vater. Bis dann Absalom ein gleiches Schicksal ereilt. David verliert seine Frauen. Er lässt sie zurück auf der Flucht und sie werden vergewaltigt von Absalom. Von seinem Sohn, den er liebte, bis er davon hörte, dass er gestorben ist. Und noch dann sagt er, warum Absalom? David hat in dieser Fluchtzeit sehr viel bewiesen von dieser Einstellung, die er hier eingenommen hat. Ich bin schuldig gewesen vor Gott. Ich bin schuldig vor Gott. Später konnte er sagen, ich bin schuldig gewesen. Gott hat mir vergeben. Aber die Folgen, die nehme ich mit. Eine kleine Geschichte erzählt das. Als David auf der Flucht war mit seinem Heer und es war knapp, dass er nicht getötet wurde von Absalom. Nur ein Rat eines des Husai, der am Hof zurückblieb und gesagt hat, der David ist jetzt noch voller Wut und angeregt, greif ihn nicht sofort an. Das hat David das Leben gerettet. Auf diese Flucht kam jemand und hat David verflucht. Hat gemerkt, der David ist jetzt schwach. Und jetzt habe ich meine Gelegenheit, ihm alle Schande zu sagen. Und dann kommt der Heerführer zu David und sagt, soll ich dem den Hals durchschneiden? Da sagt David, nein. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, dass er das sagt. Das ist ein Zeichen davon, dass er immer noch in dieser Haltung bis zum Schluss seines Lebens geblieben ist. Ich bin eigentlich vor Gott schuldig, aber Gott hat mir vergeben. Wir kommen zum letzten Gedanken. Nach der Trauer, die sehr, sehr drastisch war bei David, nach der Trauer kommt Vertrauen auf den Gott, der neues Leben schafft. Unsere Geschichte, die wir von David hören, endet nicht mit einem Happy End. Das Kind stirbt. Aber es stirbt nicht alles in dieser Geschichte. Zuerst steht David wieder auf, macht sich schön, geht in den Tempel, betet. Es ist wie ein Neuanfang. Und dann erklärt er seinen Hofbediensteten, die nahe bei ihm waren und ihn gefragt haben, warum machst du das? Dann erklärt er ihnen, mein Kind ist gestorben und es ist furchtbar schwer für mich. Es wird nie mehr zu mir zurückkommen in dieses Leben. Ich werde zu ihm gehen. Die Übersetzungen an dieser Stelle sind alle etwas verschieden. Und es wird auch darüber spekuliert, wie tief darf man diese Aussage deuten. Sagt David einfach, wie das ein Engländer vielleicht sagen würde, ja, wir sind alle 1,80 Meter unter der Erde am Schluss. Die englischen Filme haben diese Art Humor, dass man über den Tod noch einen Witz macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass David in diesem Moment, wo er gefragt wurde von seinen Bediensteten, nur sagt, wir werden am Schluss alle tot sein. Das ist nicht David. Das ist nicht der Dichter und Wortkünstler, der Poet und der Liederschreiber, der Worte abwägt, wenn er dichtet. Ich glaube, dass David sehr viel mehr gesagt hat. Einige Übersetzungen lassen den Schluss sehr, sehr deutlich werden, dass David eine Hoffnung hatte. Das heißt, dieses Kind wird nicht mehr in dieses Leben zurückkommen, aber ich komme, wenn ich gestorben bin, zu ihm in ein neues Leben. Wir müssen das offen lassen. Was wir ganz sicher wissen, und hier ist jetzt die Brücke zu Jesus. Wir können die Geschichte nicht auflösen im Alten Testament. Wir müssen sie auflösen im Neuen Testament. Es ist eine zutiefst jüdische Hoffnung, und die ist auch im Alten Testament. Vom Henoch, ganz vom Anfang der Geschichte, als Henoch zu Gott genommen wurde, das lässt keinen anderen Schluss zu, als dass es nach diesem Leben ein Leben bei Gott gibt. Bis zu Jesaja, der in seinem Jesaja-Evangelium gepredigt hat, der Tod wird einmal besiegt werden. In Jesus hat sich das erfüllt. Paulus schreibt im 1. Korinther Kapitel 15 in diesem Auferstehungs- und Todesabschlusskapitel, denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichem und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Wenn diese vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden sind, dann erfüllt sich, was die Schrift vorausgesagt hat, mit Henoch, mit Jesaja. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Gott sei Dank, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, es ist nichts vergeblich, was ihr für ihn tut. Und das passt sehr gut zu unserem Freitagabend. Der Tod ist nicht das Ende, auch nicht in der Geschichte von David. Und vielleicht können wir die Frage nach dem, warum hat Gott dieses unbeteiligte Kind mit in die Strafe für David genommen? Wie wäre es, wenn wir nicht warum fragen, sondern eine Gegenfrage stellen und sagen, wenn Gott auch das Leben dieses unschuldigen Kindes in der Auferstehung neu schenkt? Was bleibt dann übrig vom Schaden der Sünde, vom Stachel der Sünde, der hier beschrieben wird? Wenn das Leben, das viel ewiger und unvergänglich ist als dieses Leben hier, am Schluss steht, was ist die Frage dann nach dem Warum noch wichtig? Ich glaube, dass darin die Kraft liegt, die David weitergehen ließ. Und auch von David stammt übrigens der Psalm 16, da steht drin, du wirst nicht zulassen, Gott, dass mein Körper die Verwesung erlebt. Und Petrus predigt nachher in der Pfingstpredigt, oder war es Stephanus? Stephanus war es. Stephanus hat in seiner Predigt dann gepredigt, es war Petrus. Jetzt kommt es wieder in den Sinn. Petrus hat gepredigt, der David hat hier Prophetie ausgesprochen, denn David ist gestorben und er ist verwest. Wir wissen, sein Grab ist noch an dieser Stelle, hat er damals den Bürgern von Jerusalem gesagt. Aber er hat es in Zukunft auf den Sohn Gottes, den Sohn Davids, gesagt. Gott wird nicht zulassen, dass sein Sohn, der Retter wird, die Verwesung sieht. Und nach 3 Tagen hat er dieses Versprechen wahrgemacht und ihn auferweckt. Und letztlich hat sich David auf dieses Versprechen auch gestellt. Auch wenn wir nicht alles wissen, was er geglaubt hat. Am Schluss wird Gott das Lob über alles gehören. Sogar über die Entscheide, die Gott trifft als Richter, die wir nicht verstehen. Paulus sagt an einer Stelle, wer bist du, Mensch, dass du dich über Gott stellen willst und ihm sagen willst, was richtig ist? Wer bist du? Und da ist die Frage, die diese Geschichte stellt. Gibt es einen, der sagen könnte, ich bin unschuldig vor Gott? Bei mir ist alles gut. Und wenn nur die kleinste Sache nicht so wäre, wären wir im Gerichtssaal auf der Seite des Angeklagten und nicht des Richters. Ich möchte nicht schließen mit dem Gerichtssaal. Ich möchte schließen mit dem, den ich bisher nicht erwähnt habe oder nicht viel erwähnt habe im Gerichtssaal. Es gibt diese Person eigentlich auch nicht in unseren Gerichtssälen. Wir kennen den Rechtsanwalt, der Verteidiger ist eines Schuldigen. Aber der Verteidiger kann die Schuld nicht aufheben. Jesus ist mehr als ein Verteidiger. Er ist auch Verteidiger. Er stellt sich mit seinem Tod auf die Seite des Sünders. Er wurde zu den Sündern gezählt. Die 2 anderen waren auch Verbrecher. Und so wurde Jesus betrachtet. Aber er war nicht. Und was ihn jetzt unterscheidet vom Verteidiger ist, er gibt sich selbst als Lösegeld in diesem Gericht. Er wechselt den Platz mit dem Angeklagten und sagt, alles was jetzt passiert, der Angeklagte ist frei, der darf gehen. Was den Angeklagten betrifft, sitze ich jetzt auf seinem Stuhl, ich werde alle Folgen tragen. Das ist die Erfüllung, die Jesus gemacht hat. Aber Gott sei Dank, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Für alle, und ich glaube, das ist wirklich so gemeint, für alle, ist die Frage, wie gehen wir nach einem Fehler weiter? Die Geschichte von David hilft mir zu verstehen, dass Gott an mehr interessiert ist als nur einer Verhaltensänderung oberflächlich. Er will eine Herzensänderung. Bei David war das nur durch diesen Weg offensichtlich möglich. Gott weiß auch, was für uns nötig ist, dass unser Herz verändert wird, im tiefsten Grund. Wenn wir nicht merken, dass unsere Sünde anderen wehtut und wir das ausblenden, sind wir noch nicht dort, wo Gott unser Herz haben möchte. Deswegen tut es manchmal weh und es gibt Trauerzeit, wenn man das erkennt. Ich habe wehgetan. Ich bin verantwortlich. Aber die gute Botschaft ist, Gott bleibt an dieser Stelle nicht stehen. Er hat den Plan bis zum Ende gedacht und in Jesus erfüllt. und wer zu ihm kommt, der wird mit David einmal bei denen stehen, die Gott die Ehre geben. Und mit diesem Finanzmakler, der immer noch an der Arbeit ist und der mir ein großes Vorbild ist. Und seine Geschichte immer wieder erzählt. Und sagt, ich gebe alle Ehre Gott, weil nicht ich bin es. Gott hat mir jetzt geholfen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist gerecht. Und ohne dich würden wir nicht erkennen, was Gerechtigkeit ist. Weil unsere Augen verdorben sind und verblendet. Und es tut weh, zu merken, dass wir das tun haben, was nicht recht ist. Aber ich danke dir für die Nachricht, dass du Herzensänderung möglich machst, dass du sie bewusst förderst. Mit der Überführung von Sünden, mit der Trauer, wo dein Geist auch bewirkt. Und mit dem Neuanfang und dem Neuvertrauen, dass du ein Leben schenkst, wo trotz Scheitern, trotz Fehler, reich gesegnet ist von dir, gestärkt von dir, näher bei dir ist als vorher. Herr, ich danke dir für die Botschaft und bitte dich, dass du uns in unser eigenes Erleben das hineingibst, was wir brauchen, um ein Herz zu bekommen wie der David. Nicht eins wie der Absalom hatte, nicht eins wie der Saul hatte, sondern eins wie der David hatte. Amen.
Vielen Dank, Samuel.